Hallo, hier ist Silvia Choi. Das ist die Hörprobe von Jakobs Ross, wie verlangt. Ich habe den Text überhaupt noch nicht geübt. Also es kommt dann noch ein bisschen besser. Ich werde mich wahrscheinlich ein paar Mal versprechen. Und ich fange an, wie ich bei der Lesung sehr wahrscheinlich auch anfangen werde, und zwar mit einem Lied. Und das geht so. Weit weg sind Berge und See, Augen seh ich nienetz mehr. Rund um mich flackeret Schatten, wachsen aus dunklen Matten. Darf ich auch heime nüm gseh? Oh, wie tut's Herz mir so weh? Oh, wie tut's Herz mir so weh? Ja, wenn das Elsi das Lied vom Blümlitaler Bauern, wo vor Heimweh in der Fremde verrebelt, nur wieder einmal in meinem Salon singen und fiedeln könnte, anstatt in diesem Finster sehr Kuhstall nur das Rösli und das Klärli mit je einer Hampfen Heu in der Schnörre als Publikum zu haben. All den feinen Herren würde ob der traurigen Geschichte das Augenwasser nur so herausspritzen. Und am Schluss täten alle klatschen. Und dass Elsi wüsste, sie wäre jetzt wieder eine gemachte Frau. So wie das eben hätte sein sollen, denkt sie beim Melken, mit zwei feuerroten, vom Jakob links und rechts frisch geflatterten Backen. Wenn sie den Jakob eben nicht geheiratet hätte, sondern halt auf eigene Faust nach Florenz gezogen wäre und später vielleicht bis ans Meer. Das hat das Elsi einmal auf einer gemalten Postkarte gesehen. Und die hat ihr ein Herrschaftsfräulein mit Bernsteinaugen und einem Herz wie aus Butter gezeigt. Und wenn der Fabrikdirektor nicht so eine hinterfotzige Sau gewesen wäre, wäre sie mitsamt dem Herrschaftsfräulein den ganzen Weg in der Kutsche nach Florenz gefahren. Etwa 8 Jahre vorher, da steht nämlich der Elsi im größten von allen Herrenhäusern in Wädiswil in der Küche. Singen tut sie auch, aber dermal eben als Kind. Und die roten Backen, die kommen von einer Glut beim Chemi. Dort schmelzt der Elsi Wachs in einem großen Topf. Das riecht derart nach Bienen und Honig. Dem Elsi ist zuerst der Geufer im Maul zusammengelaufen. Und jetzt ist es ihr schlecht ob dem ewigen Wachsgeruch und der Arm geht ihr fast ab vom Rühren. Und zum den Takt halten singt sie. Vom Flügen und vom Tau. Wenn alles fest ist, fängt der Krampf erst an. Dann schabt das Elsi die Wachsseife in den Tiegel und fängt an zu bohnern. Das Elsi bohnert recht gern. Das Holz von dem Parkettböden glänzt goldig, als ob es da noch etwas Weiches gäbe hinter der schimmernden Oberfläche. Und wenn der Elsi poliert, werden die Bretter warm und fangen an, Geschichten zu erzählen. Die wachsen durch den Lumpen in ihrem Bauch und sind sie erst an Lunge und Zunge vorbei, sind die Geschichten wie von selbst zu Wörtern und Melodien geworden. Der Elsi ist drum im Herrschaftshaus wohl. Außer wegen der Tatzen und den Kopfnüssen. Die gibt es wegen der Singerei. Öppen die schlägt nämlich das Fräulein Furrer die Türe auf und zischt. Sie hegt dem Elsi schon 100 Mal gesagt, sie solle mit der Singerei aufhören. Die Herrschaft will sicher ihre Ruhe. Dann muss das Elsi die Handrücken ausstrecken und warten, bis sie das Fräulein mit einem dünnen Holz rechts und links eins über die Knöchel tatzt. Kopfnüsse findet das Elsi fast besser als diese Tatzen, weil dann die Hände nicht wehtun beim Weiterbohnern. Und Kopfnüsse und auch Tatzen findet das Elsi, wie sie dann etwa 8 Jahre später beim Melken sitzt, sind viel besser gewesen, als wenn der Jakob abends mit seinen Fäusten daherkommt. Das Elsi ersingt sich eine Freundin. Wie das Fräulein Furrer an einem Morgen dem Elsi wieder wegen der Singerei wüst sagt, geht dort oben an der Stege eine Tür auf. Das Herrschaftstöchterlein steht auf der Balustrade. Bleich ist sie und die hellbraunen Haare sind ganz verschuddert. 2 Jahre älter ist sie, öppen, weiss das Elsi, und von einer anderen Welt. Das Fräulein Furrer verschrickt. Aber das Mädchen winkt nur mit einer schlappen Hand und sagt, sie sei nur herausgekommen, weil sie wissen will, wie das Lied weitergehe. So schön singe auch im Chor vom Pensionat keine. Und solange wie die Magda gesungen hat, habe sie vergessen, dass sie ja Fieber hat und Mühe mit dem Schnaufen. Die Magd soll in ihre Kammer kommen und das Fräulein Furrer solle tiefig 2 Kacheln mit Brühe heraufbringen und Mark und Fleisch und Gemüse gerade dazu. Das Töchterlein schlurft wieder ins Bett und das Elsi steht in der Kammer ganz stumm. Nicht zuletzt wegen dem feinen Gesicht vom Töchterlein, wozu ihr, zu ihrer redet, als wäre sie auch fast ein Fräulein, nämlich, es soll ihre Bohnerschürze abziehen und die Gewänder auf dem Postersessel auf den Boden legen. Das Fräulein vorher räume dann schon auf. Sie soll absitzen. Wie sie heisse und woher sie derart singen könne. «Ilse», meint das Ilse, und wird rot und bleibt stehen und brösmelt. Ja, sie wisse eben nicht, woher die Lieder. Die kämen einfach, sie können die nicht extra erfinden. Wie die höhere Tochter da recht enttäuscht schaut, meint das Ilse schnell. Sie wisse sonst aber auch noch ein paar Kirchenlieder. Das Töchterlein lacht und meint, sie heisse Amalie Sophie, aber das Ilse könne ihr einfach Fräulein Sophie sagen. Und ja, dann soll ihr das Ilse halt in Gottes Namen so ein Pfaffenlied singen. Das Ilse hat kaum Luft geholt und angefangen. Da schießt das Fräulein Sophie ganz unkränklich schon wieder aus dem Bett auf, packt das Ilse am Ärmel und meint, es müsse also unbedingt sofort mit ins Musikzimmer kommen. Schleicht das Ilse hinter sich her, schlägt die Tür hinter sich zu und im Musikzimmer den Deckel vom Flügel auf und sich selber auf den Klavierschimmel. Und dann muss das Ilse weiter singen. Alle Lieder, die sie kennt, und das Fräulein Sophie haut dazu in die Tasten. Und das Ilse hat das Gefühl, aus ihren Rippli lösten sich lauter Schneeflocken. Und sie hätte ihren Laptop bis jetzt gefroren und ständig nur draußen stehen müssen. Ab da darf das Ilse den ganzen Sommer lang jeden Tag eine Stunde lang mit dem Fräulein Sophie singen. Auch wie sie schon ewig wieder gesund und putzmunter ist. Und dem Fräulein Sophie verläuft ob dem Ilse ihrer Singerei. Und später auch wegen der Fiedlerei, aber die Geschichte, wie das Ilse vom Fräulein Sophie eine Fiedle ausgelehnt bekommt, die kürzen wir an dieser Stelle. Item, dem Fräulein Sophie verläuft fast das Herz in der Brust wie weiche Butter. Aber so ein Herz wie weiche Butter langt eben noch nicht zum Guten. Was soll denn jemand nur mit weicher Butter anfangen? Da müsse noch etwas dazugerührt werden, ein paar Eier oder Mehl und das Ganze ein paar Mal auf den Tisch gerührt und in den Ofen geschoben werden. Nur so wird das pflüterweicher Butter am Schluss etwas Nahrhaftes, wo mehr Menschen Freude daran haben als einzig der, wo das Herz flüssig warm in der Brust verläuft. Aber damit so ein Herz zu ein paar Eiern kommt, müssten eben Schalen vertätschen. Und von so Eiern hat ein Töchterli von einem Direktor, der von der weiten Welt nur das Töchterpensionat gesehen hat, sowieso wenig Ahnung. Bald hat das Fräulein Sophie Geburtstag. Es gibt einen Ball im Herrenhaus, noch vor dem offiziellen Debitantinnenball in Zürich. Und der Teufel soll sie holen, wenn das Fräulein nicht an ihrem eigenen Ball, dem Comilfo, eine lange Nase trüllen kann. Darum hat das Fräulein Sophie vor langer Hand etwas ausgeheckt und befiehlt mitten am Ballabend, wo die Musik spielt und sich blanke Arme in uniformierten Armen trüllen, eine Pause. Geht die grosse Stege hinauf und kommt mit dem Elsian am Arm. Die hat jetzt eben ihre Fiedle in der Hand und ein blaues Kleid an, ein altes, vom Fräulein Sophie, wieder herunter und sitzt an den Flügeln. Wie das Ilse anfängt und etwas Trauriges spielt, da gerinnen den Damen die Fispelein unerhört. Eine dumme Magd spielt da mit dem Fräulein Sophie. In den feinen Hälsen zu klumpen und mehr als eine ringt nach Luft. Bis das Ilse etwas Friedlicheres spielt, da schweben die Klumpen wie durchsichtige Tauben aus den gepuderten Hälsen zum Fenster hinaus. Und die feinen Damen wundern sich, wie leicht ihnen wird. Und fliegen bald wie Saublattern, wo man aufgeblasen hat, auf dem Parkett umeinander und bekommen rötschige Backen. Nur die Dienstmädchen, die sind später in der Küche ganz verhühnert. Die eine erzählt der Köchin, sie hätte plötzlich in einem Fenster eine Straße gesehen, die hätte in eine Stadt geführt, aus weißem Marmor mit goldigen Dächern. Fast aus dem Fenster gekumpt, sehe sie. Derart hätte sie zu dieser Stadt hingezogen. Unheimlich, sage ich das. Sie will nicht mehr in die grosse Halle. Dummes Zeug, erzählst du, meint die andere. Ob sie eben nicht gesehen habe, wie bei einem Ton plötzlich ein Mann hinter dem Ilse aus dem Boden gewachsen sei, mit einer scharfen Nase und einem dunkelblauen Rock. Und der habe hinter ihr Küche gegrinst und es sei so kalt geworden, dass sie gemeint habe, die Suppe gefriere in der Terrine. Was die Dienstmädchen auch kiffeln. Die feinen Herren halten sich derweil nicht mit Gespinsten auf, die schauen lieber, sobald sie sich ihren saublatteren Damen entwinden können, wie dem 13-jährigen Ilse beim Spielen das Dekolleté immer rötschiger wird und wie sie den Hals hält beim Fiedeln. Das Fräulein vorher schaut auch wie vom Blitz getroffen und das auf das Ilse. Die Ähnlichkeit ist doch nicht möglich. Und schaut zum Direktor. Tatsächlich klebt dem sein Blick dem Ilse auf dem Gesicht und er merkt dabei gar nicht, wie er auf seinem Postersessel in der Ecke umrutscht. Wenn das Fräulein Sophie das mit dem Direktor gemerkt hätte, wäre sie vielleicht am Tag vor ihrer letzten Abreise ins Pensionat nicht in ihrer ganzen Buttergüte zu ihrem Vater gegangen, um bei ihm zu meinen, dass Ilse sei also ein Ausnahmetalent und komponiere und sei dabei eine einfache Magd. Und ob der Vater nicht im ESI einen Platz an der Musikakademie in Florenz finanzieren würde, das sei doch eine kleine Investition. Er könne sich dann später, wenn das ESI berühmt sei, und das wird sie garantiert, rühmen, er sei also der Entdecker gewesen. Und mit dieser Bitte ist dem Fräulein Sophie fast schon die gesamte Buttergüte aus dem Herz geflossen. Und eben, wenn so Butter schmilzt, ohne dass etwas dazukommt, gibt es am Schluss halt nur ein paar schmierige Tolken. Und diese Tolken, die kleben am Schluss dann sicher nicht am Fräulein Sophie und am Herrn Fabrikdirektor gerade schon gar nicht. «Soll halt einmal vorstellig werden», hat der Direktor zum Fräulein Sophie gemeint. Und so steht das Elsi ein bisschen später vor der Tür zum Studierzimmer und schwitzt und hat die ganze Zeit kaum schnaufen können, vor lauter sich die Zukunft vorstellen, wie sie im Italienischen nichts anderes macht, als den lieben langen Tag fiddeln und singen und wie alle klatschen, genau wie vor 2 Tagen am Ball und wie sie dazu ständig schöne Gewänder anhat. Elsi zupft sich ihr weißes Dienstmädchenkräckli zurecht, hustet einmal und klopft leise an die Tür zum Studierzimmer.
Weitere Informationen bekommen Sie unter www.hansa-literaturverlage.de.